dass diese Linux-Schicht, die da mit einer benutzerorientierten Schicht angeboten wird, dass die eine Java-Maschine drauf hat, eine Java-Virtual-Maschine, allerdings nicht stack-orientiert, sondern registerorientiert, aber ist was anderes. Das heißt, also die ganzen Java-Programme, die Sie als Applet runterladen können, sind portierbar auf sehr unterschiedliche Hardware. Das ist ein großer Vorteil. Deshalb kann man eine ganze Gerätegeneration sehr unterschiedlicher Art alle mit den gleichen Applets fahren. Das ist ein großer Vorteil von der Geschichte. Gut, also Arbeitsverteilung auch durch Java-Applets. Interessant ist, dass man das Ganze mit diesem Netzwerkcomputer vergleichen kann. Wir haben eine Hauptspeicherverwaltung dabei. Isolierung ist dabei, also Sicherheitsfunktionen sind drin. Und wir haben keinen Plattenzugriff, jedenfalls nicht von uns, nicht assignierten Applets. Interessant ist, dass in der Browserablaufumgebung entsprechende Applikationen gibt, die eingebaut werden. Das heißt, wenn man in einem ein Plugin von Java nimmt, dann ist das Gleiche möglich, nur mit Hilfe des Browsers. Der Browser funktioniert also als eine Art Betriebssystem für den entsprechenden Rechner. Das hat dazu geführt, dass solche Plugins angegriffen werden und die letzten Java-Plugins, meines Wissens, sind alle, werden als unsicher angesehen. Das heißt, da gibt es jede Menge Schwierigkeiten, wenn man die tatsächlich auch einsetzen will. Also obwohl die Java Virtual Machine selbst durchaus vom Konzept her, vom Sandbox-Konzept, durchaus eine sichere Sache ist, ist trotzdem durch Implementierungsfehler immer noch Angriffe möglich. Okay. Das war die Arbeitsverteilung bei NC-Computern, bei Java-Applets. Und ich möchte jetzt auf eine andere Art von Arbeitsverteilung gehen, und zwar auf die Verteilung von Daten. Speziell zum Arbeiten. Wir haben da ein Problem bei mobilen Peripherierechnern. Stellen Sie sich vor, Sie sind Vertreter und laufen mit einem Notebook rum und in diesem Notebook sind Firmendaten drauf. Und Sie gehen zu Ihrem Kunden und möchten gerne dem etwas verkaufen. Dann fragt er, sehr schön, was kostet das? Dann sagen Sie einen Preis und sagt, der ist mir zu teuer, die Konkurrenz ist billiger. Und dann sagen Sie, vielleicht kann ich Ihnen einen Rabatt geben. Und an dieser Stelle müssen Sie ins Netzwerk der Firma, um nachzugucken, welche Rabatte möglich sind für diesen Kunden, für dieses Produkt. Sie müssen also eine Art von Netzwerkverbindung aufstellen. Und dazu haben Sie das Problem, dass Sie erstmal eine konsistente Datenverbindung herstellen müssen und die Daten aber auch verteilen zwischen der Zentrale und dem, was Sie lokal nutzen wollen. Mit anderen Worten, wenn Sie ein Roaming machen mit Ihrem mobilen Rechner, dann haben Sie im Prinzip keine konstante Arbeitsumgebung wie einer, der in der Firma sitzt und der per Telefon die Sachen verkaufen möchte. Zusätzliches Problem, Sie haben die Wartung von solchen Notebooks von Außendienstmitarbeitern ist immer dem Stand hinterher. Das heißt, es gibt immer irgendwelche Sachen, die geändert werden müssen. Die sind nie aktuell und die können leichter angegriffen werden, weil sie eben nicht in der zentralen Wartung sind. Was kann man damit, wie kann man diese Problematik lösen von solchen mobilen Endgeräten? Was natürlich auch auf Handys zutrifft, nicht nur auf Notebooks, aber die Vertreterproblematik ist die klassisch. Sie können das Ganze zentral aktualisieren. Also im Prinzip immer sagen, geh ins Netz und zentral wird alles gemacht. Das bedeutet, Sie haben eine konsistente Wartung. Das bedeutet aber auch, im Prinzip, wenn das System nicht einheitlich ist, kann man es nicht zentral warten. Dieser Firmenrechner wird genau so konfiguriert, wie das der Administrator es haben will und nicht, wie Sie das haben wollen. Ihre Wünsche sind unerheblich, es muss ja zentral gewartet werden. Das ist nicht besonders doll. Das ist der Nachteil bei der Geschichte. Sie können aber auch sagen, wie wäre es, statt einer zentralen Aktualisierung eine dezentrale Aktualisierung zu machen? Das bedeutet, Sie haben einen lokal angepassten Nicht-Standard-Funktion, super, Sie können machen, was Sie wollen. Contra, es ist sehr arbeitsaufwendig, dann eine tatsächliche Aktualisierung hinzukriegen, weil alles speziell angepasst werden muss an Ihre spezielle Konfiguration. Und um aus diesem Dilemma rauszukommen, um eine Arbeitsverteilung im Netz hinzubekommen, gibt es ein interessantes Konzept. Und das ist das Konzept des Schattenservers. Was ist ein Schattenserver? Wissen Sie, was ein Schattenserver ist? Ist Ihnen der Begriff schon mal über den Weg gelaufen? Wer weiß es denn? Wer kennt das? Keiner Microsoft-Dokumentation gelesen. Okay, wunderbar. Dann kann ich Ihnen konkret, möglichst simpel, einfach erklären, was es ist. Also, was macht man? Man setzt einen Schattenserver auf zu einem bestehenden System oder zu einer bestehenden Anzahl von dezentralen Systemen. Und der sieht so aus. Sie können sich andenken, das ist ein Rechner, das ist ein Server. Da drin ist ein Dateibaum. Stellen Sie sich vor, hier ist die Root. Dann gibt es hier ein paar Knoten und hier ein paar Knoten. Und was Sie interessiert, ist eigentlich nur dieser Bereich, der ist für Sie zuständig, und dieser Bereich. Und alles andere, da sollten Sie gar nicht zugreifen dürfen. Oder das ist uninteressant für Sie. Oder aus irgendeinem Grund sollte man es halt nicht verwenden. Was macht man? Nun, der Schattenserver sagt, ich bin Server für alles, was dich interessiert. Aber nur für das. Das bedeutet, Sie bilden eine Kopie, einen Schatten von dem, was interessant ist. Und zwar genau von diesen Dingen hier. Das hier ist global gewartet, das hier nicht. Das ist lokal. Mit anderen Worten, Sie haben bestimmte Bereiche, die gespiegelt sind. Und immer dann, wenn Sie sich verbinden, wird automatisch dieser Bereich aktualisiert. Der Bereich, das können Programme sein, das können Daten sein, das kann alles Mögliche sein. Sie haben also immer noch eine zentrale Wartung, nämlich hier auf dem Server. Sie haben aber eine dezentrale Datenhaltung, das, was derjenige haben möchte. Sie haben eine Standardkonfiguration hier, die man halten kann. Sie haben aber auch Nicht-Standard-Elemente, die hier vorhanden sind. Sie haben die Vorteile von beiden miteinander verbunden und möglichst die Nachteile vermieden. Mit anderen Worten, nochmal das ganz konkret zusammenzupacken. Sie haben eine Arbeit wie Netzcomputer. Sie haben aber auch so eine Art Cache-Snooper. Mit anderen Worten, dieses Ding hier ist im Prinzip nichts anderes als ein riesiger Cache. Und dieser Cache wird aktuell gehalten durch eine Datenverbindung mit dem Server, mit dem Schattenserver. Und was im Cache drin ist, das ist Ihnen überlassen. Das können Sie selber definieren. Es hat eine Menge Vorteile. Das bedeutet, Sie haben automatisch Programm- und Datenaktualisierung. Das heißt konkret, ohne Administratoraufwand interessanterweise, der Administrator muss einmal die Verbindung definieren und alles wird automatisch immer richtig aktualisiert. Sie haben eine automatische Datensicherung auf dem Schattenserver. Und das Interessante ist, Sie können sogar einen zweiten Server dazustellen und den ebenfalls als Schattenserver definieren. Und wenn einer von beiden ausfällt, Sie stellen den neuen hin, fahren ihn hoch, dann wird automatisch alles aktualisiert. Das heißt, Sie haben eine Art Ausfallsicherheit, so ähnlich wie ein RAID-System, aber auf Software-Ebene. Sie haben also automatisch einen Spiegel, der sich ergänzt, sobald irgendein Problem auftritt. Das ist also eine schöne Eigenschaft von solchen Schattenservern. Deshalb haben Sie die Möglichkeit, auch unabhängig von dem, was sonst auf der Zentrale läuft, selbst weiterzuarbeiten. Sie haben also die Fähigkeit, dadurch, dass es ein reiner Cache-Betrieb ist, einmal den Cache gefüllt in der Firma mit Ihrem Netzbook rauszugehen und irgendwo zu arbeiten, ohne eine Datenverbindung nötig zu haben. Sie brauchen keine Netzwerkempfang irgendeiner Form. Es funktioniert immer noch. Und sobald Sie wieder in den Bereich reingehen von Ihrer Firma, wird automatisch alles aktualisiert. Sie müssen sich gar nicht darum kümmern. Großer Vorteil. Sie können auch benutzerunabhängig Ihre Konfiguration anpassen. Das bedeutet, das ist das, was so bei Anderson Consulting und ähnlichen, heutzutage Accenture, möglich ist, die haben weniger Arbeitsplätze im Haus als Mitarbeiter. Wenn ein Mitarbeiter kommt, dann geht er zu einem freien Platz, einem Rechner, schaltet ihn ein, loggt sich ein und automatisch weiß das System, aha, das ist dieser Benutzer, der hat die und die Konfiguration, und auf dem Arbeitsplatz entsteht seine Benutzerkonfiguration, wird rüber kopiert, das, was gebraucht wird, sodass er genau mit der Arbeitskonfiguration arbeitet, die er hat, die er gerne hat, die er sich eingerichtet hat und die den ganzen Arbeitstag über besteht. Abends schaltet er aus und das ganze System ist wieder frei für irgendeinen anderen Nutzer. Das ist der Vorteil von solch einer benutzerabhängigen Konfiguration, die vorhanden ist. Der Ganze ist natürlich auch rechnerunabhängig. Das bedeutet, wenn der eine Rechner kaputt geht, können Sie einen anderen an die Stelle setzen und der wird automatisch aktualisiert. Damit haben Sie natürlich auch geringe Wartungskosten, weil alles zentral gemacht wird. Die Wartung ist prinzipiell zentral, Sie machen nichts lokal. Ihr Rechner ist nur eine Art lokaler Cache. Gut, wie wird das implementiert? Da gibt es verschiedene Konzepte. Es gibt so ein Konzept bei Windows NT, aber fangen wir mal an mit Linux. Bei Linux gibt es ein Beispiel namens Coda-Filesystem. Dieses Coda-Dateisystem ist kostenlos, kann man sich runterladen. Was macht das konkret? Das setzt einen Server auf mit einem Server-Filesystem, genau das, was ich vorhin sagte. Und Sie haben einen normalen Benutzer und dann gibt es noch einen Client von diesem Server, das ist ein extra Coda-Cache-Manager-Prozess. Der managt ein spezielles Dateisystem, ein Cache-Filesystem. Und das Ganze wirkt also tatsächlich wie ein lokaler Cache, der aber die Betriebssystemfunktionen, die vorhanden sind, ausnutzt. Der Form in dem ganzen Stack, der hier vorhanden ist, zwischen dem Benutzerprozess, der beispielsweise Daten lesen oder schreiben möchte von der Harddisk, gibt es eine Zwischeninstanz. Und das ist der File-Filter-Driver, also ein Treiber, der nichts mit Geräten zu tun hat, sondern mit dem Dateisystem. Und dieser Treiber guckt nach, was vorhanden ist. Wenn diese Datei vorhanden ist auf der Harddisk, dann gibt es einfach weiter. Wenn es nicht vorhanden ist, dann gibt er den Aufruf an den Cache-Manager. Und der Cache-Manager, der sagt, oh, ist das in meinem Dateisystem drin? Wenn ja, dann ist es okay, er gibt die entsprechenden Handles zurück. Wenn nein, dann sagt er, jetzt muss ich ein RPC machen, ein Remote Procedure Call zum Server, vom Server sich die Datei holen und die wieder zurückgeben. Und die Information, wo sie dann entsprechend gespeichert ist, gibt er dem Treiber und der gibt es weiter zum User-Prozess. Mit anderen Worten, alle Dateizugriffe werden umgeleitet über diese Zwischenschicht. Und die Zwischenschicht garantiert, dass wir immer ein aktuelles System haben. Wenn es nicht da ist, dann wird es vom Schattenserver geholt. Wenn es vorhanden ist, okay. Und wenn es zu viel ist, dann wird eben die älteren Sachen nicht benutzt und werden überschrieben durch das, was neu reingeholt wird. Was wird überschrieben? Da können Sie die gleiche Strategie verwenden wie beim Page-Replacement. Da gibt es alle möglichen Strategien. Das ist also im Prinzip das Coda-File-System, sehr praktisch. Sie wissen, die meisten Rechner funktionieren mit einem Unix-ähnlichen System, Linux oder Dentsy-Sachen. Es gibt aber auch noch ein paar Rechner, die funktionieren mit Windows NT. Und für die gibt es sowas Ähnliches. Das ist der Schattenserver unter Windows NT. Der Schattenserver funktioniert folgendermaßen. Sie deklarieren einen netzbekannten Ordner mit einer Freigabe. Sie geben den also frei. Und dann richten Sie ihn als Offline-Dateien ein. Und diese Offline-Dateien, die können Sie dann immer resynchronisieren, wenn Sie Login machen, Logout oder per Hand direkt. Es gibt eine Semantik bei der ganzen Geschichte, die stellen Sie einmal ein, wie synchronisiert werden soll. Ich hatte Ihnen ja schon beim letzten Mal erzählt, dass die Synchronisierung ein Problem darstellt. Für eine perfekte Synchronisierung bräuchte man ein Journaling-Filesystem. Aber man kann es natürlich auch speziell für diese Offline-Dateien restringiert durchführen, durch die gesamte Mechanik, die dahinter steckt. Sie müssen also nicht viel machen. Der Schattenserver ist schon eingebaut, das Windows NT. Sie müssen es nur mal deklarieren. und dann nutzen. Dann können Sie einen eigenen Schattenserver irgendwo auf einem anderen Rechner nutzen oder auf Platten oder was auch immer. Sie können also versuchen, Offline-Dateien noch mit zu verwalten. Gut, das war das Modell der Schattenserver. Jetzt möchte ich abschließend zu diesem Kapitel von den Arbeitsmodellen eine Frage stellen. Was haben Sie daraus gelernt? Was ist der Unterschied zwischen einem NC-System und einem Schattenserver-System? Ich spreche jetzt alle die an, die seit Anfang der Vorlesung hier drin sitzen und nicht die zuletzt. Also, was haben Sie bisher mitbekommen? Was zeichnet ein NC-System aus, ein Netzwerkcomputersystem, und was ist der Unterschied zu einem Schattenserver-System? Kriegen Sie es noch zusammen? Wir haben es vorhin mal diskutiert. Ja.
Genau. Die Nachteile, die wir vorhin gesagt haben, dass man, wenn der einzelne Benutzer oder die einzelne Abteilung irgendwas installieren möchte, dass es nicht möglich ist und dann halt gegebenenfalls andere Ressourcen zusätzlich benötigen.
Mhm. Und jetzt beim Schattenserver-System in Bezug auf Software? Ja, ich denke mir, das ist so ziemlich das Wichtigste, was da zu sagen gibt. Ich habe es nochmal zusammengefasst in der Antwort. Im Prinzip hat halt ein NC einfach weniger Software drauf. Der lädt sich sie immer, wenn sie braucht. Und der Schattenserver hat sie schon. Der lädt sie zwar auch, wenn er noch nicht drauf hat, aber wenn sie einmal drauf ist, bleibt sie drauf. Das heißt, man kann auch netzunabhängig arbeiten. Der NC kann nicht netzunabhängig arbeiten. Wenn da das Netz zusammenbricht, dann ist das System weg. Dann geht es nicht mehr weiter. Gut, das waren die hauptsächlichen Unterschiede. Gibt es Fragen zu dem ganzen Gebiet? Arbeitsverteilung? Ist was unklar geblieben? Nichts weiter. Dann würde ich gerne auf... Ja, sagen Sie? Genau. Wenn die Frage ist, kann ein Rechner inkompatibel werden, wenn lokal eine Aktualisierung durchgeführt wird? Nun, dadurch, dass die Wartung zentral geschieht, ist natürlich die zentrale Wartung gefragt, alles kompatibel zu wählen. Wenn also eine neue Betriebssystemversion kommt, die überspielt wird über den Schattenserver, weil bestimmte Betriebssystemteile in dem Baum drin hängen, der aktualisiert wird, dann muss der Administrator vom Schattenserver auch garantieren, dass die Anwendungen, die darauf laufen sollen, das mitmachen. In anderen Worten, die Verantwortung wird delegiert vom Benutzer zum zentralen Administrator. Der hat immer noch die Verantwortung. Nur der zentrale Administrator muss nicht alles verteilen. Der muss nicht wissen, wo welche Version wo ist, sondern nur, dass das zusammenpasst, was er zur Verfügung stellt. Mehr nicht. Und was davon genutzt wird, auf welchem Rechner, das gucken die Benutzer selber. Und damit muss er auch nicht dafür garantieren, dass auf einem bestimmten Rechner ein bestimmtes Programm läuft, sondern nur, dass es grundsätzlich läuft. Okay, also es ist kein Widerspruch, dass da eine lokale Kompetenz ist und eine globale Kompetenz. Durch diese Schattenfunktion ist die Verantwortung nicht mehr beim Benutzer, sondern wirklich beim Zentraladministrator. Gibt es weitere Fragen? Keine Fragen? Dann würde ich gern auf ein weiteres Gebiet kommen. Das sind die Dienste im Netz. Und nach ein paar anfänglichen Erwägungen, was für Dienste es gibt, kommen wir dann auf ein wichtiges Modell. Das Modell nämlich der Middleware-Dienste. Aber gehen wir erstmal allgemein. Was gibt es denn so in Netzwerkdienste? Nun, zuallererst Netzwerk sind so die Basic-Dienste zu nennen, beispielsweise der Domain-Name-Service. Ohne den geht gar nichts. Mit anderen Worten, das hier ist ein, der ist zentral organisiert mit Hilfe eines Baumstruktur. Das heißt, hier gibt es eine zentrale Route und diese Route gibt weiter die Anfragen nach Namen an entsprechende Unterroutes, die vorhanden sind. Und wenn wir einen Netznamen haben, dann beispielsweise der mit DE ist, dann wird die Route es an DE geben. Und wenn dann noch Uni Frankfurt drin steht, dann geht es an Uni FFM, übrigens eine bekannte Abkürzung für Uni Frankfurt. Und dann, die weiß aber nicht unbedingt, dass es hier irgendjemanden gibt, beispielsweise Students, sondern die wird das Ganze weitergeben an die Informatik und in der Informatik wird dann entschieden, wo die Students sind. In anderen Worten, einen gesamten Namen aufzulösen, ist nicht Sache eines zentralen Servers. Der muss nur immer wissen, wo der Nachbar sitzt, der es auflösen könnte. Wenn man also eine Domain-Adresse hat, die also mehrere Domains enthält, ist jede Domain zuständig zu wissen, was in ihrem Bereich überhaupt existiert. Sodass im Endeffekt eine zentrale Struktur vorhanden ist, die aber dezentral verwaltet wird. Jeder Knoten, jedes Blatt wird für sich verwaltet. Lokal. Das geht relativ einfach. Wenn Sie das nehmen, beispielsweise können Sie mit der Konsoleneingabe nehmen, Sie sagen eben NSLookup und dann geben Sie den Namen an und dann wird Ihnen sofort gegeben, wie eben der Server heißt und wie die Adresse dafür vorhanden ist. Sie sehen also, so eine einfache DNS-Abfrage ist sehr simpel zu machen und ist die Grundfunktionalität im Netzwerk. Sie können das also auch als direkte Service innerhalb des Netzwerkes mit einem Programm abfragen und damit dann automatisch durchführen. Es gibt noch andere Abfrage, die weniger bekannt ist als die hier. Das ist die Abfrage von Telefonnummern. Sie können innerhalb des Internets eine Telefonnummer definieren. Und die Telefonnummer, die geht, nehmen wir mal an, Sie haben eine Telefonnummer. Das ist die 49, 69. Das hier, wie Sie sehen, ist das die Universitätsnummer. Und ich sage mal 1, 2, 3, 4. Ganz neutral. So, das ist eine Nummer innerhalb der Universität, innerhalb des Universitätsnetzes, innerhalb von Frankfurt, innerhalb von Deutschland. Diese Logik des Telefons kann man auch umdrehen. Und entsprechend gibt es eine Definition, die, und zwar von der ARPA. Das ist die E164. Und Sie können jetzt, vorher geht es von links nach rechts, jetzt geht es von rechts nach links, die genaue Domain-Geschichten angeben. Das bedeutet, Sie geben an, danach die 49. Die 49 aber umgekehrt ist gerade 49. So, 49, dann kommt 69. Ups. Dann nach der 69 kommt die 798 und dann kommt die 1, 2, 3, 4. Das ist die Internet-Telefonnummer. Das heißt, wenn Sie die wählen, dann sollten Sie bei diesem Telefon rauskommen. So ist die Definition dabei. Dieser Service ist zwar definiert, aber wird nicht von allen angeboten. Ich sage es gleich, wenn Sie es versuchen auszuprobieren. Das bedeutet, man braucht einen Server, der das auch tatsächlich tut, der auch auf diesen Telefon hin vermittelt. Das ist leider nicht immer der Fall, aber vom Internet-Definition her ist es tatsächlich von den Diensten im Netzwerk, ist das hier vorgesehen, die E164. Okay, das war jetzt nur eine Bemerkung zu den Diensten. Es gibt noch diverse andere Dienste, die ein bisschen höher angesiedelt sind, die aber auch zusätzlich sind. Man könnte sie ebenfalls als Betriebssystemdienste des Netzwerks betrachten. Eins davon ist FTP, das File-Transfer-Protokoll. Ich gehe kurz darüber hinweg und versuche, das Wesentliche dazu zu sagen. Das Wesentliche ist, es ist ein verbindungsorientiertes Protokoll. Das bedeutet, Sie haben Verbindungen, die explizit aufgesetzt werden, mit allen Vor- und Nachteilen, die wir schon ein paar Mal besprochen haben. Sie haben, was kann das ganze Ding? Es kann Dateien senden, es kann Dateien empfangen, es kann Dateien löschen, umbenennen und Inhalte von Dateiverzeichnissen an. Das ist alles. Man kann also auch Zugriffsrechte umändern, sowas, aber mehr kann das System nicht. Interessant ist, die eigentliche Killer-Applikation fürs Internet war nicht FTP, sondern war ein verbindungsloses Netzwerk, und zwar das HTTP oder WWW-Netzwerk. Das hat einheitliche Namen im Netz verbreitet, die URLs, und hat durch dieses Klicken der Hyperlinks eine sehr, sehr einfache Navigation innerhalb des Netzwerks hervorgerufen. Und das war das Entscheidende. Entscheidend war aber auch, dass die Sprache, um das Ganze aufzusetzen, genormt war. HTML ist genormt und auch in den neuen Versionen sogar inklusive Bilder, Audio, Video und so weiter. Und dass nicht nur die Sprache zur Beschreibung genormt ist, dieser Seiten, sondern auch das Protokoll, um die Seiten zu transportieren. HTTP-Protokoll ist sozusagen verbindlich. Damit kann man also Dateien anzeigen lassen. Man kann sogar Dinge lesen und schreiben, was aber wenig bekannt ist. Das sind Erweiterungen, die gerade erst sozusagen noch weitergemacht werden. Das sind die neueren Revisionen des HTTP-Protokolls. Gut, das waren zwei der bekanntesten Dienste, kurz charakterisiert. Es gibt noch zwei weitere, die ich kurz aufführen möchte. Electronic Mail ist typisch davon, dass es asynchron ist. Und das ist die asynchrone Geschichte, das ist etwas, was sich sehr bewährt hat. Allerdings, dadurch, dass zwischengespeichert wird, allerdings macht es Konkurrenz zu direkten Systemen, beispielsweise per Chat oder ähnliches, das zwar auch asynchron ist, aber doch nur zeitlich sozusagen wesentlich weniger Aufwand bedeutet. Es gibt bei diesem E-Mail zwei verschiedene Systeme. Das eine ist das POP, das andere ist für IMAP. Bei dem POP haben Sie asynchrones Empfangen von einzelnen Nachrichten. Bei IMAP haben Sie ganze Verzeichnisse, die Sie aufsetzen können und die Sie spiegeln können auf Ihrem Rechner zum Beispiel. Das heißt, auf dem Server ist das ganze Verzeichnis und auf Ihrem eigenen Rechner ebenfalls. Und die können beide synchron halten. Hat den Vorteil, wenn Ihr Rechner ausfällt, haben Sie eine entsprechende Möglichkeit, das Ganze wieder zu ergänzen, ein Backup. Hat den Nachteil, der Server hat Ihren gesamten E-Mail-Verkehr. Das heißt, man kann sehr gut drin dort mal suchen, was Sie so an E-Mails geschrieben haben und was Sie so empfangen haben. Das bedeutet aber auch, dass alle Probleme, die mit dem Server verbunden sind, natürlich bei Ihnen auch durchschlagen können. Gut, aber IMAP ist durchaus interessant, ist eine Alternative zu einem privaten Copy. Es gibt noch etwas, was in den Anfängen sehr stark war, nämlich das Usenet. Usenet war sehr, sehr populär früher. Es existiert immer noch, aber hat ein gewisses Schattendasein, wenige kennen es. Auch das ist hierarchisch organisiert im Namensraum. Da gibt es also sowas wie beispielsweise wenn Computer, Language und dann C, also mehrere, von links nach rechts, mehrere Baumstrukturen, die drin sind. Und es gibt diverse Top-Levels, von denen man anfangen kann. Für Wissenschaft, für Gesellschaft, für Hobbys, für Computerthemen und alles mögliche Alternative, Klatsch, Tratsch und so weiter und so fort. Meine Frage, was meinen Sie denn? Was wird denn am meisten genutzt beim Usenet von diesen ganzen Top-Leveln? Welche Top-Level hat die größte Usergemeinde und die meisten Beiträge und die größten Platz sozusagen von dem Ganzen. Was ist das Wichtigste an dem ganzen System? Vorschläge? Was meinen Sie? Society oder Science? Ja? Was meinten Sie? Ja, tatsächlich das Alt. Klatsch und Tratsch ist das Wichtigste in dem ganzen Netz. Man sieht, die hehre Anspruch, dass die Wissenschaft besonders dominierend ist, ist sehr zu loben, aber die ist nicht die Realität. Die Wissenschaft führt ein Schattendasein von der Gesellschaft. Die Gesellschaft interessiert sich nicht für Wissenschaft, die interessiert sich für, was der Nachbar gerade macht. Und Klatsch und Tratsch und Gerüchteküche und so weiter. Und natürlich auch Raubkopien, nicht zu vergessen, das ist dann die zweite Sache. Okay, also das ist ein anderer Dienst im Netz, der dezentral vorhanden ist, auf den man aufsetzen kann und auf den auch viele Leute vertrauen, dass er vorhanden ist. So, das waren so ein paar grundlegende Dienste. Und jetzt möchte ich zu einem Konzept kommen. Und ich denke mir, das ist durchaus sehr interessant, nämlich zu einem Konzept für Dienste im Netz, die sich sehr wichtig in den letzten Jahren entwickelt haben. Worauf will ich hinaus? Nun, ich will auf das Konzept der Middleware hinaus. Was ist Middleware? Gehen wir mal von der Problematik aus. Wir haben sehr heterogene Systeme, Produkte, Normen und so weiter. Wir haben beispielsweise für Netze sehr viele Möglichkeiten. Wir haben für Sprachen sehr viele Sprachansätze, in der etwas programmiert sein kann. Wir haben von Betriebssystemen sehr verschiedene Arten von Betriebssystemen, die existieren können auf Rechnern. Und wir haben sehr verschiedene Arten von Hardware, die überhaupt möglich ist. Und wir haben sehr verschiedene Arten von Protokollen. Und wenn Sie das zusammensetzen, alle Möglichkeiten für eine Art nur, dann kriegen Sie eine kombinatorische Explosion aller Möglichkeiten für ein System, die ein System haben kann. Und wenn Sie dann sagen wollen, ich möchte gerne dieses System warten, das ist wie so ein Sack Flöhe hüten, da kommen Sie gar nicht durch. Das ist also praktisch unmöglich. Es ist eine Herausforderung, eine Wartung von so einem inhomogenen Wald von Netzarten, Sprachfamilien, Betriebssystemvarianten, Hardwarevarianten, Protokollvarianten, die da drin sind, dass man nicht durchkommt. Und vor diesem Rahmen ist zu sehen, in sehr vielen Firmen die Ideen und Bestrebungen, eine sogenannte IT-Konsolidierung durchzuführen. Mit anderen Worten, die IT frisst so viel Geld, die soll mal weniger Geld kriegen im Moment. Wie macht man sowas? Dazu denken sich Manager kluge Konzepte aus. Und da sind Sie gefragt, als IT-Manager, genauer gesagt, als IT-Beauftragter, der weiß, was wovon geredet wird. Was für Lösungen gibt es für dieses Problem? Nun, es gibt mehrere Lösungen. Es gibt eine Lösung und die Lösung ist, was bestimmte Leute gerne hätten, eine Monokultur. Das heißt, es kommt ein IBM-Vertreter zu Ihnen und sagt, Ihr Problem ist ganz einfach zu lösen. Kaufen Sie unser neuestes System, da ist alles drin, Software, Hardware, alles aufeinander bezogen, super. Sagen, aha, das ist ein bisschen teuer. Nun gut, aber dafür haben Sie keine Probleme mehr mit unterschiedlichen Hardware. Ja, das Problem ist, das ist nicht nur teuer, das dauert auch unheimlich lange, um alles zu implementieren, was Sie vorher im alten System hatten. Und selbst wenn Sie es geschafft haben, nach 10 Jahren des Implementierens aller Anwendungen, eine Bank hat so ein paar tausend Anwendungen, die implementiert werden müssen, wenn Sie das geschafft haben, dann können Sie schon wieder von vorne anfangen. Mit anderen Worten, Sie sind sehr, sehr abhängig geworden von dieser einen Firma und haben ein Problem in Ihrem Betrieb kreiert, weil das alte System und das neue parallel existieren müssen, weil hier die ganzen Dinge auch gemacht werden müssen. So ein Firmen-IT ist ja nicht nur dazu da, dass der Administrator sich was Neues ausdenken kann, sondern damit wird produziert. Und die Produktion muss weiterlaufen, egal ob man nun Schulden produziert oder Kredite oder Kunden oder sonst was. Das muss weiterlaufen, während Sie ein neues System einführen. Wie macht man das? Also Monokultur für einen Hersteller ist eine verlockende Lösung, ist aber sowohl kurzfristig als auch langfristig nicht sinnvoll. Besser, Sie binden sich nicht an einen Hardwarehersteller oder einen Softwarehersteller, sondern Sie versuchen, die bestehenden Dinge zu integrieren. Wie macht man das? Nun, das ist die Stunde der Middleware. Sie verholen sich eine Software, die vermittelt zwischen den verschiedenen Anforderungen. Das geht ungefähr so. Sie haben sehr viele verschiedene Anwendungen, die müssen miteinander verbinden. Und jedes dieser Dinger hat aber eine andere Hardwarebasis, beispielsweise eine andere Datenbank. Wie kann man das hinkriegen, dass die unterschiedlichen Datenbanken von allen angesprochen werden können? Nun, Sie bauen hier einen Mittelwehrstrich dazwischen, sagen, alle Anforderungen, die an eine Datenbank kommen, gehen erstmal in eine Vermittlungssoftware und die übersetzt es so, dass die Datenbank darunter es auch versteht. In anderen Worten, die Anforderungen der verschiedenen Datenbanken, die Schnittstellen, werden von der Mittelware bedient und zwar nach unten und nach oben. Das ist also eine virtuelle Schicht, so eine Art Manager, Vermittlungsmanager als virtuelle Schicht zwischen diesen beiden, virtuelle Maschine, zwischen diesen beiden Anforderungen. Das kann man sich so vorstellen, Sie kennen das EU-Sprachproblem. In der EU gibt es sehr viele Sprachen und jedes Land, was dazukommt, hat eine andere Sprache. Und jetzt haben Sie eine zentrale Verhandlungsrunde. Was machen Sie? Nun, es gibt diverse Leute, die beispielsweise zwischen Litauisch und Spanisch dolmetschen können oder zwischen Italienisch und Irisch, Gälisch, sonst was. Je spezieller die Kombinationen sind, umso weniger Leute haben Sie. Sie haben ein echtes Problem. Was man macht, man nimmt eine Vermittlungssprache. Also es gibt dann immer nur Leute, die zwischen Gälisch und Englisch vermitteln und dann gibt es jemanden, der zwischen Englisch und Litauisch vermittelt. Und die Zwischensprache vereinheitlicht alles. Die vermittelt zwischen den sehr unterschiedlichen Anforderungen der Quelle und den sehr unterschiedlichen Anforderungen des Ziels. Und damit haben Sie einen entscheidenden Vorteil gewonnen. Die Komplexität der Kombinationen müssen Sie nicht bedienen. Die wird automatisch erschlagen damit. Und wenn Sie ein neues Land haben, dann brauchen Sie immer nur eine Sorte, nämlich einen Dolmetscher von einem zu dem mittleren, zu Englisch und von Englisch wieder zu diesem speziellen Sprach und nichts weiteres. Alle anderen Kombinationen bleiben weg. Gut, also Sprachvermittlung, Middleware. Was bedeutet das konkret? Typischerweise im Schichtenmodell geht es so, dass Sie eine Anwendung haben und Sie haben ein Transportprotokoll und die Anwendungen müssen miteinander reden auf verschiedenen Rechnersystemen. Dann haben Sie eine Middleware, die das vermittelt, die das runtere wegmappt. Das heißt, die Anwendung sieht nichts von dem entsprechenden Protokoll, was hier drunter liegt. Da kann ein TCP, IP, sonst was Protokoll sein, es kann aber auch ein UDP, ATM, ATM, sonst was sein. Das interessiert gar nicht. Wichtig ist, dass diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung vorhanden ist und die Middleware das dann weitervermittelt. Middleware also auch als Transportschicht. Ich erinnere da nur an die TLI, die es existiert, Transport Layer Interface bei Unix. Auch das ist so eine Art Middleware, kann man als solche ansehen. In diesem Rahmenzusammenhang gibt es auch das bekannte Modell von SAP zum Beispiel, das Drei-Schichten-System oder Three-Tier-System. Das hat drei Schichten dadurch, dass man hier eine Anzeigeschicht hat, hier eine Datenbankschicht und hier die eigene Applikation als dazwischenlaufend charakterisiert werden können. Das heißt, es ist eine Art von Middleware, die dazwischen liegt. Das ist die grundsätzliche Idee von Middleware. Was für Arten gibt es dabei? Nun, es gibt spezielle Anwendungen dafür und allgemeine Dienste. Die Anwendungen sind Dateitransfer, Datenbankzugriffe, Transaktionen, Workflow, Groupware und so weiter. Die versuchen, auf Middleware zuzugreifen. Und die Dienste dazu gibt es ebenfalls eben Virtual Shared Memory, auf den kann man auf Memory, was woanders vorhanden ist, darauf zugreifen, übers Netzwerk, oder RPCs sind dafür zu nennen, Message Passing. Und was besonders interessant ist, der Object Request Broker. Das ist eine Dienstvermittlung im Netz. Wir haben also diverse Dienste, die von diversen Anwendungen in Anspruch genommen werden können. Und entscheidend ist, dass irgendjemand da ist, der sagt, wo sind die Dienste zu finden? Wie kommen wir auf die Dienste? Es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten, Beispiele. Eines der bekanntesten ist das Dienstvermittlungssystem Common Object Request Broker Architecture, CORBA abgekürzt. CORBA hat als Aufgabe im Prinzip eine Registrierung der Dienste, die im Netz sind. Jedes Netzdienst meldet sich also an von dem Rechner bei CORBA und sagt, hier bin ich, ich stelle Folgendes zur Verfügung nach einem einheitlichen Protokoll. Wenn jemand die Dienste in Anspruch nehmen will, registriert er die Anfrage und leitet die weiter. Sucht also den passenden Server und übermittelt diesen Auftrag plus die Parameter dran. Und dann am Schluss werden die Ergebnisse übermittelt und der Auftragsabschluss gegeben. Es gibt eine für dieses ganze System, das ist implementiert worden, es gibt eine Referenzimplementierung, 1989 gemacht wurden. Die hat allerdings ein Problem, weshalb dieses CORBA-System nicht besonders populär geworden ist. Sie ist langsam. Und wie das so bei allen langsamen Systemen ist, sobald man meint, es schneller zu können, macht man ein eigenes System. Deshalb gibt es viele parallele Systeme von Leuten, die meinen, sie können es schneller hinbekommen. CORBA ist ein herstellerneutrales System. Das kann man auch runterladen, quelloffen und implementieren. Es gibt aber von jeden Gruppen verschiedene Dinge dabei, verschiedene Arten von Schwerpunkten, die die Leute drin haben wollen. Vor allen Dingen gibt es auch Anforderungen. Die Anforderungen will ich nur mal kurz klar machen, was man die 7 Trugschlüsse der verteilten Anwendung. Zum einen könnte man meinen, das Netzwerk ist immer verfügbar, ist es aber nicht. In anderen Worten, wenn Sie eine verteilte Anwendung haben, dann muss Sie auch damit umgehen können, dass das Netzwerk eben nicht da ist und Sie irgendwas anderes machen muss oder Sie immer warten muss, bis es endlich verfügbar ist. Auch die Wartezeit ist nicht immer null, sondern es kann sein, dass andere Leute auch was wollen. Das heißt, andere Dienste dran sind. Auch die Übertragung von Daten ist nicht null, sondern man muss damit rechnen, dass große Jobs lange brauchen, bis sie übertragen worden sind. Entsprechend muss man sich überlegen, will man sie überhaupt übertragen oder macht man es lieber selber? Tja, und dann ist die Frage, meint man, dass alles sicher ist oder sollte man vielleicht das Ganze verschlüsseln vorher? Wenn man Aufträge verschlüsselt, wer bearbeitet verschlüsselte Aufträge? Auch das ist nicht so richtig klar und das ist gerade im heutigen Zeitpunkt in dem Cloud Computing ein großes Problem. Wie kann man Dinge so hinbekommen, dass sie verschlüsselt sind und trotzdem bearbeitet werden können. Auch das Netzwerk kann sich ändern, auch da haben wir ein Problem. Und die Idee, dass nur ein einziger da ist, der immer alles konsistent hält, ist leider nicht immer der Fall. An jeder Ecke sitzt jemand, der meint, es besser zu wissen und dann gibt es manchmal auch Probleme zwischen den Administratoren, die gelöst werden müssen und die ein Dienst natürlich nicht erkennen kann, auch wenn er sich anbietet. Transportkosten sind natürlich da, in Form von Zeit, aber auch in Form von Energie. Das heißt, ein System, was zu viel Transport verwendet, ist nicht unbedingt effizient. Vor diesen Trugschlüsseln kann man sich überlegen, sagen, was für ein System ist dann überhaupt sinnvoll, notwendig? Oder gibt es ein System, was all die Sachen abdeckt? Das tatsächlich zu behandeln, haben sich verschiedene Initiativen auf die Fahnen geschrieben. Ein Konzept ist das von Genie, eines davon. Das ist das Konzept innerhalb von Java. Wie funktioniert das? Nun, Die Java-Technologie hat ein paar Vorteile. Code-Mobilität, Protokollunabhängigkeit, durch das RMI ist eine Flexibilität da und das Netzwerk kann sich automatisch konfigurieren, wenn man es ansetzt. Von daher gibt es so einen Stack davon, der sieht so aus. Man hat also bei diesem Genie bestimmte Services, man hat ein Betriebssystem und Layer. Dazwischen steckt die Technologie selber, die diese Probleme, die wir vorhin besprochen hatten, nicht Erreichbarkeit von Diensten, längerfristig und so weiter, die alle abdeckt. Das setzt natürlich auch auf allgemeinen Java, Virtual Machine und so weiter. Das heißt, im Prinzip haben wir eine Erweiterung des Schichtenmodells unter Java im Hinblick auf Netzwerkfähigkeit. Konkret sieht es dann so aus. Sie haben hier verschiedene Rechner, einen Client und einen Server. Und der Server, der hat beispielsweise einen Webserver mit verschiedenen Servlets, der setzt auf verschiedenen Datenbanken. Man kann hier die Monitore für die Transaction Processing einsetzen. Man kann verschiedene andere Datenbanken, alles das, was vorhanden ist. Man kann sogar Corba einsetzen. Das heißt, man kann Corba als Dienstevermittler selbst nehmen und diese Genie-Architektur drunter legen. Das Ganze funktioniert dann mit RMIs, die von dem Client an entsprechenden Server gerichtet werden, wo Dienste sich anmelden oder Dienste gefragt werden und dann das Ganze durchläuft. Wir haben also einen Thin-Client, einen Thick-Server, dieser dicke Server, der macht alles, was man sozusagen haben will. Auch eventuell mit mehreren Servern. Das ist die Architektur, wie sie von der Java-Gruppe, also speziell Oracle, vorgeschlagen wird, wie man es machen kann. Aber natürlich, Dienstevermittlung im Netz, da hat jeder seine eigenen Vorstellungen und da geht natürlich ein auch Microsoft. Microsoft hat andere Vorstellung. Bei Microsoft sieht das folgendermaßen aus. Die haben ursprünglich eine Schnittstelle für Kommunikation auf dem Rechner geschaffen. Das ist das COM-System. In diesem COM-System kann man verschiedene Dienste zusammenpluggen. Also wenn Sie beispielsweise im Editor sind und sagen, ich hätte gern einen Formel-Editor, dann können Sie den als Objekt einbinden. Die Objekte von den verschiedenen Diensten können Sie direkt einbinden. Und wenn Sie das Objekt bearbeiten, Doppelklick drauf machen, wird der Dienst aufgerufen. Und in diesem Programm bearbeiten Sie das und dann geben Sie es wieder zurück an Ihren Editor. Vielleicht haben Sie das schon mal ausprobiert. Darunter liegend liegt das COM-System. Neben dem COM-System haben die Leute sich überlegt, sollte man etwas machen, was vielleicht im Netz auch funktioniert. Das ist dann das DCOM-System. Das DCOM-System, das Distributed COM-System, versucht diese Objekteinbindung übers Netzwerk weit hin zur Verfügung zu stellen. Und dann hat man überlegt, dass das ja ganz nett ist, aber eigentlich sollte man richtige Datenbanken zur Verfügung stellen, ins Netz einbinden. Und das ist das COM-Plus-System. Das hat die Datenbanken drin, man kann sie an, ein Cache und so weiter. Das sorgt also für eine echte Datenbankanbindung mit allen Dingen, die eine Datenbank so braucht. Wenn man zusätzlich noch eine Laufzeitumgebung, Programmierumgebung haben möchte für automatische Netzwerkkonfiguration und Einbindung, dann wurde ein neuer Begriff geschaffen. Das ist das, was als .NET fungiert. .NET ist also nichts anderes als ein Dienstevermittlungssystem auf Betriebssystemebene für Dienste und allgemeine Anwendungen im Netzwerk. Vom Schichtensystem sieht das so aus. Ganz oben drauf die entsprechend unterschiedlichen Sprachen, die Programme erstellen können. Und darauf, die setzen auf diesen .NET-Netzwerk, was in entsprechender Form, das Ganze wird also die Anfragen werden formuliert in XML-Notation, dann weitergeht über das Windows-System oder die COM-Plus-Services zu einem anderen Rechner, wo es dann wieder hochwandert zur entsprechenden Anwendung. Also auch hier ein Dienstevermittler, der sich anbietet, um das Ganze flexibel zu gestalten. Das ist also ein zweiter Aspekt, zwei Implementierungen für das, genauer gesagt, jetzt die dritte, die ich Ihnen vorstelle, für das Middleware-Konzept. Das Middleware-Konzept geht aber weiter. Das Middleware-Konzept hat einen interessanten Ansatz. Und zwar ist das weitergedacht worden auf Ebene von Firmensoftware. Und da haben wir das Problem, dass es viele alte, teuer zu wartende Dienste gibt und die man irgendwie einbinden muss. Und ich sagte ja, statt alles wegzuwerfen und neu zu bauen, versucht man diese alten Dienste, die ja sich bewährt haben, nur halt nicht mehr reinpassen in die Umgebung, die da ist, neu zu konfigurieren. Und zwar durch folgende Idee: Man kapselt sie. Man kapselt sie, indem man sagt, alles, was Sie wollen, wird abgebildet durch die Middleware auf genormte Anforderungen. Also Kommunikationspartner ist dann die Middleware. Man kapselt sie ab, sie können nicht mehr mit beliebig kommunizieren, sondern die kommunizieren nur mit der Middleware, die auf ihre Probleme eingeht. Sie haben also ein gemeinsames Kommunikationsprotokoll und dadurch wird es ermöglicht, dass sie mit allen anderen Anwendungen, die vorher vielleicht gar nicht vorgesehen waren, aber trotzdem Dienste machen, dass sie mit denen kommunizieren kann. Voraussetzung dafür ist, für diese ganze Idee der serviceorientierten Architektur, kurz SOA genannt, ist, dass sie bestimmte Dinge vorher modellieren, Geschäftsprozesse modellieren. Sie müssen also diese Geschäftsprozesse identifizieren in einer Firma und genau sagen, der Geschäftsprozess besteht aus folgenden Anforderungen. Beispielsweise, wenn Sie ein Projekt haben, dann muss der Einkauf die Teile reinholen. Dann müssen die dort und dort zur Verarbeitung gehen. Dann müssen sie da und da in die Logistik rein, in die Lagerhaltung. Dann beim Rausgehen wieder Rechnungsstellung und so weiter und so fort. Solche Prozesse müssen genau beschrieben werden, modelliert werden. Und dann kann man sie mit so einem SOA-Modell abbilden. Nur dann. Insofern ist die Umstellung auf solch eine gekapselte Version, auf modularisierte Version von Software auch eine Neuorientierung, Neustrukturierung der Geschäftsmodelle selber. Da muss man sich mal überlegen, was überhaupt an Geschäften vonstatten geht. Das hier ist ein Beispiel dafür, wie das Ganze vorangeht. Und Sie sehen, das ist eine asynchrone Abwicklung einer Bestellung beispielsweise. Das ist mal so ein Modell, was man haben kann. Im SOA-Modell ist das Ganze auf einem Bus genehm, einem Nachrichtenbus, der mit HTTP funktioniert. Das heißt, Sie haben ganz kleine Anfragen, ganz kleine Nachrichten mittels HTTP, die von einem zum anderen gehen. Und in Blau habe ich hier mal das Service Interface drin und das ist die Middleware, die dazwischen hängt. Und das sind die Originaldienste, die gekapselt werden, die auf diesem blauen Interface draufhängen und davon mit denen kommunizieren. In anderen Worten, wenn Sie sowas haben, ein Order, dann wird das erstmal in XML transformiert, sodass es unabhängig in der Sprache ist von dem, was vorher gewesen ist. Und mit dieser genormten Auftragserteilung kann man dann weitergehen zu den verschiedenen Services, die diesen genormten Auftrag behandeln in ihren Systemen und dann entsprechend wieder bis hin zum Logging, was tatsächlich behandelt worden ist, das Ganze wieder abschließen können. Mit anderen Worten, Sie haben in jedem Schritt eine Umsetzung von der speziellen Norm auf eine allgemeine, von diesem inhaltlichen auf eine formale Norm und die dann weitergehend in den einzelnen Schritten genormt behandelt werden können. Und das ist ein großer Vorteil. Sie können also alles austauschen. Sie können also ein neues Modul für Handel nehmen und das austauschen und dann funktioniert trotzdem immer noch alles. Sie haben nicht mehr das Problem, dass Sie 1000 Schnittstellen haben, die Sie beachten müssen. Sie haben ein Ding, was dann angepasst werden muss an das neue Handelsmodul, aber was dann im Gesamtverbund wieder funktioniert. Das ist also ein großer Vorteil. Sie können das Ganze auch über eine Web-SOA machen. Das ist also das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, war ein Softwarebus, der innerhalb eines Intranets funktioniert bei einer Firma. Sie können das Ganze aber auch übers Internet machen mit dem weborientierten Services. Auch da gibt es sowas. Wenn Sie davon ausgehen, dass hier dieser Client etwas möchte, der einen Service möchte, dann stellt der Provider einen Dienst zur Verfügung und dieser Dienst, diese Anfrage geht über die globale Registrierung weiter und wird dem Client dann zur Verfügung gestellt, der daraufhin seinen Dienst in Auftrag geben kann und durchführt. Es gibt dabei Anforderungen. Die Datenübertragung muss robust sein und sie muss skalierbar sein. Das heißt, wenn man sehr viele neue Institutionen dazu packt, muss immer noch möglich sein, denen die Nachrichten zuzustellen. Die Services sind gekapselt, das ist also wichtig. Sie müssen alle Services einmal kapseln und sie müssen noch dazu das Ganze abbilden. Die Prozesse müssen modelliert sein. Also Ihre alten Programme müssen Sie kapseln und die Prozesse, die das benutzen, müssen auch klar sein. Die müssen benannt werden können. Nur dann macht es Sinn. Dann können Sie das Ganze verteilen und Sie können das Ganze auch zentral warten und durch eine gemeinsame Kommunikation miteinander reden lassen. Das sind sozusagen die Anforderungen, die Ihr System erfüllen muss, damit es überhaupt eine Chance hat, erfolgreich zu sein. Wenn Sie sowas haben, dann haben Sie viele Vorteile. Dann haben Sie schneller, preisgünstiger Ihre ganzen Geschäftsprozesse, wobei die Betonung liegt, Sie müssen sie vorher mal modelliert haben. Allein durch die Modellierung kriegen Sie schon eine bessere Übersicht über die ganze Firma. Und das ist kein einfacher Prozess. Beispielsweise haben wir eine Kollegin, die Frau Mino von der Wirtschaftsinformatik. Ihr Spezialgebiet ist Geschäftsprozessmodellierung. Denn das ist keine triviale Sache. Das ist eine Mischung aus Informatik und Psychologie. Weil die Leute sagen nicht einfach, wie sie funktionieren. Die sagen nur, ich habe meine Arbeit zu tun. Und jetzt raten Sie mal, wie das vor sich geht. Also viele Leute hindern auch, weil sie sagen, oh Gott, wenn das automatisiert wird, bin ich weg vom Fenster, meine Arbeit ist weg. Also es ist eine sehr delikate Aufgabe, Geschäftsprozesse zu modellieren. Tja, trotzdem, es hat eine Menge Vorteile. Sie können ältere Systeme weiter nutzen, ohne dass der gesamte Betrieb durch Neuentwicklung blockiert wird. Sie können Neuentwicklung parallel machen, sehr vorteilhaft. Sie können dann die älteren Versionen Stück für Stück durch die neuen ersetzen, ohne dass der im laufenden Betrieb die Räder wechseln. Das ist nicht einfach, aber es geht. Wenn Sie alles neu machen würden, würde es nicht gehen. Dann würde das Ganze stillstehen, bis hin dadurch, dass die Firma pleite gehen kann, weil nichts produziert wird. Es ist wesentlich leichter wartbar, das muss man einfach sagen. Und nicht unumstritten, wenn das einmal modularisiert und genau benannt wird, kann man es natürlich auch ausverlagern und sagen, oh, andere Leute können das besser als ich, die sind billiger, also können die das machen. Das ist ein kritischer Aspekt bei der ganzen Geschichte, der aber durchaus von manchen Leuten gewollt wird. Das sollte man nicht ignorieren. Gut. In den letzten 10 Minuten möchte ich Ihnen noch ein bisschen was, zum Abschluss etwas erzählen, was Sie auch hier konkret im Institut konkret nutzen können, nämlich bei der Robotergruppe. Ich erzähle Ihnen was über Roboterbetriebssysteme. Roboterbetriebssysteme, was ist das? Wie funktioniert das? Nun, Middleware ist ein erfolgreiches Rezept für verschiedene Arten von Problemen. Und hier haben wir genau so ein Problem. Roboter zu programmieren ist normalerweise sehr mühsam. Sie müssen sehr oft das Rad neu erfinden. Und wenn Sie Module von anderen Gruppen verwenden wollen, Software von anderen Gruppen, dann müssen Sie erstmal anpassen an Ihre eigenen Erfordernisse. Und während der Roboter neu gemacht wird, manchmal müssen Roboter ein bisschen ergänzt werden, da braucht man eine neue Sensoreinheit oder sowas, dann ist die Frage, wie machen Sie das? Nun, im Prinzip haben Sie das Problem, dass Sie verschiedene Module bauen und die müssen die Daten austauschen. Und dadurch, dass sie unterschiedlich sind, haben Sie unterschiedliche Anforderungen. Diese Module werden auch unterschiedlich entwickelt, in unterschiedlichen Gruppen, Entwicklungsgruppen, zu unterschiedlichen Zeiten und auch für unterschiedliche Roboter. Und deshalb hat sich in der Roboterszene relativ zügig ein Ansatz verbreitet, die Software von anderen Leuten wieder zu verwenden durch einen Middleware-Ansatz. Es gab verschiedene Ideen, das anders zu machen, mit Hilfe von Bibliotheksmodulen, beispielsweise von YARP und ähnlichem. Aber das hat sich doch gezeigt, dass es besser ist, einen systematischen Ansatz zu nehmen, in dem alles integriert wird. Eine Art Software-Engineering für Robotersysteme. Das Konzept, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Konzept von dem Roboter-Betriebssystem, Robot Operating System, ROS. Das ist, kann man leicht nachgucken, ros.org. Das ist folgende Idee. Wir haben verschiedene Module, Bildverarbeitung, Pfadfinder, das ist ein High-Level-Modul, Kontextlogik drin ist, Positionsbestimmung, die auch unterschiedlich gestaltet sein kann. Und wir haben sehr unterschiedliche Sensoren, Hardware, von Ultraschall, Motorik, Kamerasensoren, Entfernungsmesser. Die müssen alle irgendwie kombiniert werden, weil der Pfadfinder verarbeitet beispielsweise die Ultraschallsensoren mit der Kamera und Entfernungsmesser alles zusammen. Positionsbestimmung macht es mit Hilfe von GPS, kann aber auch Ultraschallsensoren dazu nehmen und so weiter und so fort. Sie können also sehr viel tun und diese Module müssen miteinander funktionieren. Wie machen die das? Nun, die Grundidee ist, solch eine Middleware dazwischen zu schieben, die die Kommunikation übernimmt. Und diese Kommunikation ist das Herz und das A und O bei der ganzen Geschichte. Im Prinzip macht die das mit Message Passing. Und dieses Message Passing ist ein interessantes Konzept, das zeige ich Ihnen gleich. Dieses Message Passing wird ergänzt dadurch, dass man diesen Nachrichtenstrom auch aufnehmen kann, also irgendwo für spätere Zwecke real-time-mäßig aufzeichnen kann und später in Ruhe zurückspielen, genau gucken, was passiert ist. Mit anderen Worten, wenn Sie Bildverarbeitung mit Message Passing machen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Bilder, die reinkommen, die laufend reinkommen bei der Videokamera, auch irgendwo zwischenzuspeichern und sie später nochmal dem Modul zuzufügen. Das Modul merkt dann nicht, ob es real-time-mäßig geschieht oder von der entsprechenden Konserve, die Sie machen können. Zusätzlich werden auch noch spezielle Services angeboten. Das ist jetzt etwas, um Aufträge auszuführen, die zeitlich begrenzt sind und nicht Datenströme, die dauerhaft sind, sondern nur kurzzeitige Jobs. Und solche Dinge müssen auch irgendwo koordiniert werden. Dafür gibt es ein Parametersystem, eine Art initiale Datenbasis für die Konfiguration. Da wird also die Initialisierung kontrolliert. Man kann zentral darauf zugreifen, gucken, beispielsweise das Bildverarbeitungsmodul kann gucken, was für eine Kamera habe ich denn jetzt, worauf muss ich mich einstellen und danach dann die Datenströme verarbeiten, die kommen. Als Übersicht ist ein Konzept dafür. Das Konzept für dieses Middleware-System sieht folgendermaßen aus. Sie haben im Prinzip Knoten, so nennen die Dinger genannt, das sind die Nodes. Alle diese Module sind jeweils ein Knoten und die Knoten müssen miteinander kommunizieren. Die Knoten schicken Messages durcheinander, beispielsweise an diesen Knoten, die können auch sich gegenseitig Messages schicken. Die machen das, indem sie zum einen sagen, ich publish ein Thema, beispielsweise publish image, und der sagt, subscribe for image. Und dann werden dieser Datenstromlieferant und der Datenstromabnehmer werden damit koordiniert. Beides geht über einen zentralen Master, an dem auch der Parameter-Server mit dranhängt. Und dieser zentrale Master hat das entscheidende Wort bei der Vermittlung der einzelnen Knoten. Das heißt, der sagt den einzelnen Knoten, dein Ziel ist dort, schick's mal dahin, beziehungsweise der weiß dann, wo er es abholen muss. Die verschiedenen Datenströme werden damit koordiniert. Und aber auch die Parameter, die man nachfragen kann. Zusätzlich gibt es hier noch einen Service, den man anwenden kann, beispielsweise durch entsprechende RPCs und durch eine Message Bags, das ist das zum Aufzeichnen von Message Strömen, um für spätere Dienste das nochmal wiederholen zu können. Zum Abschluss möchte ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was an höheren Konzepten da ist. Die Zeit reicht leider nicht mehr, Ihnen die einzelnen Dinge genauer vorzustellen. Die Folien sind im Internet, aber die Dienste selber sollte man vorher durchaus mal erwähnen. Es gibt verschiedene Dienste, höhere Konzepte, die Koordinatentransformationen. Also die Mittelwehr sagt Ihnen, Sie sind dort, wo ist die Weltkoordinate, wo im gesamten Weltbild sind Sie? Das wird Ihnen sozusagen dann zur Verfügung gestellt. Müssen Sie nicht selber rauskriegen, müssen Sie nicht selbst programmieren. Ganze Roboter können Sie formulieren mit Hilfe einer XML-Beschreibungssprache und je nach dieser Datei, die vorhanden ist, können Sie danach Ihre Funktionen steuern. Sie können Aufgaben geben und Sie können in den Nachrichten auch sagen, was für eine Art von Aufgabe diese Nachricht vorgesehen ist. Was weiterhin gibt es, speziell Bibliotheken, um Filtersequenzen rauszugeben. Das heißt, die Knoten können auch aus einzelnen Filtern bestehen, sodass das Bild etwas schickt, beispielsweise zu einem Filter, der stellt einen Median fest, der gibt es weiter zu einem Filter, der macht vielleicht ein Kontrast-Enhancement und dann geht es weiter zu einem Knoten, der die eigentliche Image-Recognition macht, also Objekte auf dem Bild mitbekommt. Das ist die grundsätzliche Idee für die Datenfilter. Und Sie können noch in C++ geschrieben dynamisch Plugins reinstecken in das ganze System. Gut, das war unser Roboter-Betriebssystem. Kurzer Überblick. Gibt es Fragen dazu? Keine Fragen. Wenn Sie mal an einem Robotersystem arbeiten sollten, hier in der Robotergruppe, gucken Sie sich nochmal die Folien an, dann wissen Sie ungefähr, worauf Sie mit bauen können. Die verwenden das System, noch ein anderes auch noch mit, aber dieses ROS ist sehr populär in den ganzen Robotergruppen. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, ich bedanke mich für Ihr Zuhören und auch für Ihr Mitarbeiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke.